Willkommen zu einer neuen Folge Forza XXL. Wir besprechen heute die grossen Themen im Schweizer Fußball und auch ein bisschen darüber aus. Wieder mit meinem Teamkollegen, Mitarbeiter und Sportjournalist des Jahres 2024, Florian Ratz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Tobi.
Und unserem Star-Experte, Schweizer Fußball-Orakel und Rekord-Nationaltorschütz Alex Frey. Hoi Alex.
Hallo.
Schön, bist du wieder da.
Danke, ja.
Was hast du das letzte Mal vorausgesagt, wo eingetroffen ist? Barrage, hast du gesagt, GC mache ich das sehr souverän. Das hast du auch richtig vorausgesagt.
Ja, ich habe, was ist das letzte? Das letzte war Schub von Abrasch, glaube ich, oder? Ja. Und dann das Barrage, eigentlich so relativ eine klare Sache wird, ja. Das ist so. Gut, nach dem Hinspiel ist es nahezu ein Fußballwunder, 4-0 aufholen.
Dann bin ich ja gespannt, wenn wir heute über die Nazi, über Transfer, Transferwelt und Trainerkarussell reden, was du alles so voraussagst.
Ja,
bin
okay.
Ich sehr gespannt. Fangen wir doch mit der Nazi an. Florian, du hast letzte Woche mit dem Sven Schoch bei uns im Forza schon mal ein bisschen über die Nazi diskutiert. Alex, was hast du für einen Eindruck bekommen von dem USA-Trip?
Eigentlich sehr, sehr solide. Es ist nicht ganz einfach, so einen USA-Trip machen nach der Saison. Viele Spieler haben doch viele Spiele in dabei. Dann hast du so eine gewisse Müdigkeit. Aber für das hat die Schweizer Nazi relativ souverän gelöst, das muss man sagen.
Florian, was hast du?
Ich finde, das sind überraschend ernsthafte Auftritte gesehen für das, was man sonst so bei so Testspielen am gesehen bekommt. Eben, und für das, dass es so am Ende von der Saison ist und so eine lange Reise. Also das, was die Spieler ja immer und der Trainer auch gesagt haben, ja, es ist jetzt wichtig, weil die WM-Qualifikation ist ein kurzer Sprint im Herbst und da haben wir dann keine Vorbereitung mehr. Das haben sie wirklich durchgezogen. Und eben für die Gegnerqualität, für die Rasenqualität und so, da kann man selber nichts dafür. Und das haben sie auf der Seite gelohnt, haben sich auf das konzentriert, was sie können machen, nämlich ihre Leistung. Und ich habe vor allem das zweite Spiel gegen die USA sehr interessant gefunden, mit dem Spielaufbau, sehr tief eigentlich im eigenen Strafraum und so, schnelles Umschalten. Also ich habe das mir jetzt überraschend gefallen.
Ja, ich durfte in den Stadien sein bei beiden Fällen. Gegen Mexiko habe ich vorher schon ein komisches Gefühl aus dem Spiel. Es hat sich nicht wie ein 4-2 angefühlt irgendwie. Aber gegen Amerika ganz klare und dominante Angelegenheit. Und viele sagen ja dann, ja, ist mit B oder sogar damals bei der C11 gewesen. Aber ich finde schon auch, gegen die mussten das erste Mal so spielen, wie sie gespielt haben. Alex, du betonst immer die Ernsthaftigkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, da, es hat schon ab dem Flug, wo man schon die ersten Spieler so ein bisschen können mit ihnen reden, Murat Yakri, man hat gemerkt, es ist schon, man will jetzt ein Zeichen setzen, auch intern nochmal sich ready machen für die WM-Quali. Automatismen, Teamgefüge. Ich habe das Gefühl, das ist durchaus erfolgreich über die Bühne.
Ja, absolut, weil vor allem du spielst ja eigentlich in einen Kader rein, jetzt über die zwei Matches, oder? Nachher fährt dann die WM-Quali an. Jeder will dort eigentlich dabei sein. Und wenn du in der WM-Quali plus minus in dem Kader bist für die Match, dann hast du auch eine grosse Chance, nachher an der WM26 dabei zu sein, wenn man sich qualifiziert. Aber es ist ja auch ein Stück wie eine Simulation gesehen von einer allfälligen Qualifikation. Also man hat dann schon mal so zwei Match können eigentlich vor Ort simulieren. Und das ist eigentlich sehr professionell, muss ich sagen.
Nur ganz kurz, Alex, es sind ja immer so die Geschichten, die Visualisierung. Man sagt, jo, wir gehen jetzt in die USA, damit die Spieler schon mal dort gewesen sind. Und dann kann man sagen, da ahnen, wenn wir wieder als Spieler, hat das auf die Jahre eine Wirkung gehabt. Also ich meine, jetzt ist man irgendwo, was in Salt Lake City gewesen. Ich meine, wo man dann in den USA spielt, das ist ja riesig. Dafür spielt man in Mexiko oder in Kanada. Aber dass man dann sagt, ah, ich bin schon mal in dem Flug gehockt mit dem Team, das will ich jetzt nochmal. Und das ist dann irgendwie, hilft mir, wenn ich dann gegen Schweden beim Stand von 0-0 in der 89. eine Chance habe.
Nein, ich glaube eher, dass es darum geht, ich möchte gerne dabei sein. Als dass du dir sagst, oh, ich schaue jetzt mal, wie die Gegebenheiten sind, oder ja, ich bin jetzt in Amerika, wie wird es denn sein? Jeden dritten Match, jeden dritten Tag ein Gruppenspiel oder jeden vierten Tag ein Gruppenspiel. Sondern es geht eigentlich mehr um einen psychologischen Effekt. Du, ich will in diesem Flugzeug sitzen, wo dann auch dort übergeht. Und sobald es die WM dann anfängt, ich meine, in Amerika, das wird ein gigantisches Ereignis sein. Und dort willst du einfach dabei sein.
Wie zuversichtlich bist du nach diesen zwei Spielen hinsichtlich WM-Quali? Ich habe das Gefühl, nach dem März oder auch nach dem Herbst ist eine gewisse Skepsis da gewesen, auch wenn man die Schweden anschaut, die ja doch konkurrenzfähiges Kader haben. Man Kosovo, wo man nie gewonnen hat. Slowenien, wo durchaus an der EM, finde ich, auch eine gute Rolle gespielt hat, bis sie dann gegen Portugal ausgeschieden sind. Wie hast du das?
Also die Match werden sicher schwierig und es wird kein Marathon, sondern ein Sprint, weil alle Spiele relativ zügig durch werden gehen. Ich glaube, dass die Schweiz eigentlich Favorit ist auf Tabellenplatz 1 für die direkte Qualifikation, wird aber sicherlich nicht einfach. Was da drin noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, jetzt ist es ja so Ende Saison und jeder Spieler hat gewusst, dass ein bisschen, wo er steht und bei welchem Club also spielt. Jetzt kommt die Sommerpause für die meisten von denen. Dann kommt, ich muss analysieren, habe ich viel gespielt, nicht viel gespielt. Dann gibt es solche, die sind umworben, machen vielleicht den Transfer. Und dann ist September, Oktober, November. Und dann wird auch wieder das maßgebend sein, welche Spieler haben einen Rhythmus, welche Spieler kommen eher mit positiven Ereignissen als mit negativen Ereignissen. Und gut, es ist klar, dass du als Schweiz nicht immer kannst aussuchen. Du hast so ein bisschen so deine 30, 35 Spiele, wo du eigentlich plus minus kannst aufbieten. Aber es wird jetzt vor allem für ein paar Spieler wichtig, den Transfer entscheiden. Mhm. Oder? Weil es gibt schon einzelne Spieler, die eigentlich ich unglaublich gut finde, aber wo aus unerklärlichen Gründen eigentlich jetzt über die letzten, kann man sagen, anderthalb Jahre im Club eigentlich nicht wahnsinnig viel gespielt haben.
Kommen wir nachher gerade dazu. Vielleicht noch du, der auch ein sehr gutes Auge hast für junge Spieler. Wir haben zwei Spieler gesehen, eigentlich drei, die ich jetzt zu den Gewinnern will zählen von dem Zusammenzug. Wir haben Amanda, wo glaube auch innerhalb von der Nazi zum Standing oder soll als Nummer zwei neben Manuel Kanji aufbauen worden in der Innenverteidigung. Wir haben den Ardon Yashari, der endlich mal ein bisschen mehr als eine Minute gespielt hat in einem Pflichtspiel. Und wir haben den Joan Manzambi, der auch mit uns geredet hat nach dem Spiel gegen die USA, wo er Man of the Match war.
War ein sehr guter Startelf-Debüt für mich. Sehr glücklich und ja, heute kann ich gut schlafen. Ich war nicht nervös. Ja, Mannschaft hat mir viel geholfen, ganze Woche und auch heute vor dem Spiel. Und dann, ja, ich kann nicht nervös spielen. Und ich weiß, wenn ich nervös bin, ich kann nicht meine Qualität zeigen. Also am Ende, da ist noch Fußball.
Der Manzambi, wo so im Laufe der Rückrunde er sich beim SC Freiburg in die erste Mannschaft hineingespielt hat. Und wenn man hört, was man so mitbekommen hat aus Amerika, der hat, glaube ich, mehr aufs Goal geschossen als jeder andere im Training. Also jede Gelegenheit genommen, um auf den Goal zu ballern. Mega selbstbewusst für einen 19-Jährigen. Hat der Manu Akanji auch schon einmal mindestens richtig übertunnelt im Training. Und bietet auch eine super Performance in seinem Startelf-Debüt, Goal, Vorlage, extrem frisch auf dem Flügel, obwohl er eigentlich als Sechser spielt bei Freiburg. Er selber sagt, er kann auch problemlos im offensiven Mittelfeld als Achter. Wie siehst du ihn?
Jung, unbekümmert, eigentlich einer von den Spielern, der nichts zu verlieren hatte, eigentlich nur zu gewinnen. Mehr oder weniger langsam so ein bisschen seine Position beim SC Freiburg gefunden. Jetzt kommt die grosse Kunst, Bestätigung. Und das über längere Zeit.
Ich habe vor der Sendung, ich habe schon vor meinem geistigen Ohr, habe ich den Alex Frey gehört, sagen, Achtung, he? Also ein Spiel reicht dann nicht. aber das ist ja schon, mehr so als Amateur auf der Tribüne. Wir sehen natürlich so einen Spieler, der hat Zupf, der trippelt, der probiert etwas, dann gelingt es ihm auch noch, das macht natürlich Freude und dann denkt man sofort, ja, wenn sich jetzt der so weiterentwickelt, oder, dann wird das ja richtig grossartig.
Nein, ich mache ja das nicht, es geht ja nicht um Achtung, oder so, sondern es geht schon immer ein bisschen um so eine gewisse Euphorie dämpfen, weil ich viele Spieler gesehen habe, wo jung sind, gut sind und dann irgendwo in der Versenkung verschwunden. Weil die grosse Kunst, das ist einfach und das ist Konstanz. Und das über mehrere Jahre. Selbstverständlich wird schon mal 3-4 Matches drin haben, wo du nicht so gut performst oder nicht so gut bist. Aber am Ende vom Tag ist es als Offensivspieler relativ einfach. Du definierst dich mehr oder weniger über die Statistik und über die Spielzeit. Und das wünsche ich ihm beim SC Freiburg. Und das wird schwierig genug.
Ich denke, sonst, wenn er es nicht schafft, als Fußballer, kann er irgendwie Lebenshilfe-Rotgeber schreiben, weil ich meine, schon super Tipp. Also, ich weiss, ich darf nicht nervös sein, weil sonst springen meine Leistungen nicht. Tipp, nicht nervös sein.
Ja. Ja. So einfach.
So einfach ist Leben. Ja. Ich meine, hat man vorher können drauf gehen, ja.
Adonio Schari, Chaka, Duo, lang ersehnt, lang erwartet, für Beobachter und Fans. Wie hast du das gesehen? Ich habe es sehr spannend gefunden.
Beide sehr gut, verstehen sich gut. Eher so ein bisschen eine Mentorenrolle, der Granit, gegenüber dem jüngeren Ardon. Aber dass der Ardon ein super Spieler ist, ich meine, das hat man ab und spätestens, wenn nicht ganz doof bist, beim dritten, vierten Match beim FCL schon gesehen. Und FCL durchgesetzt, Captain gesehen, nachher zur Brücke durchgesetzt, super Leistungen. Und da habe ich überhaupt keine Angst, weil das ist eher so ein bisschen ein Typ, der klare Vorstellungen hat, wie sein Weg eigentlich soll aussehen. Ab und zu ein bisschen unglücklich ich komme in den Nazi, ich komme nicht in den Nazi. Aber ansonsten ist es jemand auch, wo glaube ich, sehr gut beraten ist, wo man da Schritt für Schritt geht. Jetzt der nächste Schritt wird entscheidend sein. Also entscheidend, insofern entscheidend, entscheidet man sich für die Grösse vom Club, wo das Risiko vielleicht so ist, dass du am Anfang nicht spielst oder gar nicht spielst, oder machst wieder so ein bisschen Zwischenschritt wie ein Leverkusen, wo du deinen Platz findest oder kannst finden. Das wird entscheidend sein, weil für eine Entwicklung von einem jungen Spieler oder generell von den Spielern ist die Einsatzzeit einfach das Wichtigste.
Gut, man gehört es auch schon von AC Milan, Borussia Dortmund, dein Ex-Club, der grosses Interesse hat, ich könnte mir dir ihn eigentlich überall vorstellen. Also so ein Entwicklungsschritt, wie er jetzt gemacht hat in Belgien, Murat Yakin sagt, er kann eigentlich bei jedem Club vorstellen.
Das ist ja so, ja. Ob es dann nachher so ist, dass er sich dann auch durchsetzt und so, das ist schon nicht ganz einfach. Weißt du, bei Milan spielen als Schweizer ist ein bisschen schwieriger als jetzt bei Dortmund spielen im Sinn von als Schweizer, weil Milan einfach ja, der italienische Fußball ein bisschen anders funktioniert als Bundesliga. Die Bundesliga hat viel mehr Erfahrung mit Schweizer Spielern, viel mehr gute Erfahrung auch mit Schweizer Spielern. Und nicht, dass Italien das nicht hat, aber es ist dann doch ein bisschen schwieriger in Italien zu spielen, warum auch immer, als in Deutschland.
Florian, ich habe gehört in der letzten Podcast-Episode mit meiner Bewertung von Silvan Widmer beim Mexiko-Spiel, bist du nicht so einverstanden gewesen. Dennoch, für dich gibt es Verlierer von dem Nazi-Zusammenzug.
Oh, das finde ich jetzt gerade eine wahnsinnig schwierige Frage. Nein, wirklich, ich finde die, wo dort gewesen sind, und du hast den Silvan sehr kritisch gesehen, aber es ist auch immer im Stadion ist nochmal etwas anderes, wie wenn man daheim irgendwie vor dem Bildschirm hockt. Oder vielleicht habe ich dann auch einzelne Szenen von ihm gesehen, wo er offensiv wieder denkt, ah gut, er geht immer noch und so, und das hat mir dann vielleicht gefallen. Vielleicht hast du defensiv irgendwie schwieriger gesehen. Ja, ich finde, das Problem, die Problemzone rechts, die besteht einfach, oder? Und dann ist so wie eben die Frage, der zweite Innenverteidiger neben Manuel Akanji, was will man dort genau? Ist es jetzt der Amenda, der ja so sehr präsent wirkt und durch das vielleicht auch besser überkommt, auch an einem Bildschirm zum Beispiel, wie eine Elvedi, wo immer so ein bisschen verschwindet, wobei wenn ein Innenverteidiger wie nicht auffällt, dann macht er es im Schnitt vermutlich auch nicht falsch, oder? Dort muss der Murat Yakin jetzt einfach vermutlich irgendwann einmal eine Entscheidung treffen und sich dann an diesem Spieler festhalten.
Murat Yakin ist ein gutes Stichwort. Seine Kommunikation war auch mal ein Thema gewesen während diesen 10 Tagen in Amerika. Er hat mit uns geredet über den Flug dorthin, dass er jetzt eigentlich möchte unbedingt Yashari, Granit, Remo Freuler ausprobieren mit einer Fünferkette hinten, Zakaria, wo Zakaria dann ja verletzt abgereist ist. Er hat uns auch gesagt, dass der Lukas Blondel im Feld schlecht weggekommen sei im März und er soll jetzt mal eine Chance bekommen. Schlussendlich ist dann im ersten Spiel der Yashari erst reingekommen, also anders als er es angekündigt hat. Und der Lukas Blondel hat zweimal nicht in der Startelf gespielt. Ich habe dann so gefunden, man kann ja das alles begründen. Oder offenbar wirklich die ersten Trainings haben gezeigt, Yashari, Granit Xhaka, gewisse Automatismen noch nicht so funktioniert. Es hat noch 2-3 Einheiten gebraucht, damit es so gut ausgekommen ist wie gegen Amerika. Ich finde, man kann es auch so begründen. Er hat es aber bei uns so ein bisschen gesagt, ja, ich kann sich nicht erinnern, dass er das gesagt hat. man ist auch ein bisschen dünnhütig gewesen, wo man dann von unserer Seite auf das aufmerksam gemacht hat. Du kennst den Murat Yakin auch schon lange, Alex. Die Kommunikation muss, das, man sagt mir die ganze Zeit, so ist halt einfach der Muri. Aber als Spieler ist ja das vielleicht schon auch schwierig, wenn man zum Teil nicht weiss, wo man an ihm steht, oder?
Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung eigentlich schon sagen, dass ich meistens gewusst habe, wo stand ich. Also jetzt unter ihm als Spieler, als Mitspieler sowieso immer ein super Verhältnis gehabt. Die Aussage, der Mauer ist halt so, die stimmt. Er ist effektiv so, vieles ist Intuition, vieles ist Bauchgefühl. Man muss aber auch nicht immer alles auf Goldwaage legen, was jetzt einer sagt. Wenn einer sagt, ja, der wird spielen, das ist ein bisschen gewagte Aussage, okay, ich setze auf den und dann spielt er nicht, ja. Aber über ein System oder über eine Zusammenstellung, dass der vielleicht mit dem und alle mit dem, da muss man nicht immer alles für ernst nehmen. Das meine ich nicht negativ. Vielmals ist es so, dass er eigentlich alle will überraschen. Das Glück, das er hat, ist, dass es vielmals in seinem Leben immer aufgegangen ist. Also man hat auch immer gesagt, dass im Muri eigentlich das Glück in den Schoss geht. Aber man muss ein bisschen aufpassen, nicht immer alles auf Goldwaage legen.
Also Alex hat vor allem unter Muri einmal gewusst, dass er auf dem linken Flügel steht, oder?
Das habe ich gewusst, ja.
Das war klar, ja, sag's. Ich habe mich gefragt, wie sind Fragen gestellt, also es gibt ja die Fotos von dem Gespräch im Flug, oder? Es ist so ein bisschen Air Force One-mässig. Mhm. Und die Journalisten sind so rundum und eher doziert, oder? Ich habe mich immer gefragt, wie haben die Fragen gestellt? Weil was bei Murat Yakin schon ist, wenn man die Frage in die Richtung stellt, kommt auch die Antwort meistens in die Richtung. Und wenn natürlich alle total begeistert gewesen sind von der Idee, dass jetzt Shaqiri, nennst du sie, ja, Shaqiri, spielen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Murat dann sagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn der gefragt hätte, gell, also, das kommt noch viel zu früh für den Adon mit dem Chaka zusammen, dann hat er gesagt, ja, vermutlich kommt es einfach viel zu früh. Also, ich weiss es nicht.
Dass auch die Antworten zum Teil einfach ein bisschen Bauchgefühl sind.
Ja, also, aber bei ihm ist so, so wie du die Frage stellst, kommt häufig die Antwort zurück. Das habe ich schon ein paar Mal im Gespräch mit ihm erlebt. Aber,
ja, aber man hat ja auch an der Euro gesehen. Der Ebischer spritzt sich am linken Flügel auftaucht, dass er eine Überzahl machen kann, wenn er reinkommt und eine Überzahl im Zentrum machen kann. Das auf so Ideen kann, ist relativ schwierig zu kommen. Muri ist einer, der auf so Ideen kommt, aber die kommt er zwischen dem Salat und der Spaghetti kommt ihm die in den Sinn. Aber dass die Kunst musst du auch haben als Trainer. So ein bisschen die Intuition, das Bauchgefühl und dass es dann noch aufgeht. Oder?
Und dass du dich darauf verlässt. Oder dass du dann auch durchziehst, oder?
Absolut, nein, das macht er schon. Das ist, also er ist nicht wankelmütig in dem Sinn, sondern das kann aber auch sein, dass er, wie soll ich sagen, dass er im ein Training plant und dann das Training aber komplett anders ist und eigentlich nicht viele von dem wissen. Aber das mag für ein paar vielleicht ein bisschen mühsam sein, für andere ist es Intuition, aber wir haben auch unter dem Köbi Kuhn Trainings gehabt, wo eigentlich lang gewesen sind und dann plötzlich anders rausgekommen sind. Also das ist, ich sehe das nicht dramatisch.
Ganz offiziell im Trainerstab ist auch ein ehemaliger Wegbegleiter von dir, der David Galla. Mhm. Er hat schon im März dürfen ein bisschen Luft schnuppern, Nazi-Luft, ist nachher noch zurück zum FCB, Double Cold mit dem Fabio Celestini. Ich habe jetzt das Gefühl, in Amerika war er noch recht im Hintergrund gewesen. Er hat dann schon in Portugal im Trainingslager im März hat er so ein bisschen die erste Trainingseinheit, hat er sich schon auch laut, er hat so ein bisschen an Giorgio Contini erinnert, laut, mehrsprachig, sehr kollegial mit den Spielern. Jetzt, wie gesagt, eher ein bisschen im Hintergrund gewesen. Was haltest du von David Galla? Was kann er für Qualität in den Nazi-Staff reinbringen?
Ja, sehr wichtig ist als Assistenztrainer, dass du dir nicht zu wichtig nimmst oder wichtiger nimmst, als du effektiv bist. Also klar deine Rolle kennst. Zweitens, eine gewisse Empathie hast, dass die Spieler gern auf dich zukommen und nicht irgendwie sagen, was ist denn das für ein Idiot, der neue Co-Trainer. All diese Sachen bringt er da wieder unglaublich mit. Das ist ein toller Typ, sehr herzlicher Typ, viel Fußballverständnis, geht grausam auf in der Rolle als Co-Trainer. Ich erlaube mir zu sagen, ich glaube, dass es der perfekte Co-Trainer ist als Cheftrainer irgendwann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber als Co-Trainer eigentlich ja eine absolute Top-Lösung. Mehrsprachig, der Typ, wo wenn du ihn am Morgen siehst, immer ein Lächeln. Der Typ, wo wenn er in den Raum reinkommt, eigentlich am liebsten will schon umarmen. Da hatte ich schon andere Co-Trainer gehabt, die dann gesagt haben, mein Gott, wenn der kommt, gehen wir aber raus. Also er gehört ganz sicher nicht zu denen.
Muss aber einen Kaffee sein. KH morgen, bevor.
Ja, Letti-Maschine ist ja immer dabei, das ist klar.
Von einer Nazi zur nächsten. Florian, du bist auch involviert bei der Frauen-EM. Wir haben ja auch einen Podcast, der sich um das Thema kümmert, Forza Frauenfußball. Kommt am Mittwoch die nächste Episode raus auf allen Podcast-Plattformen. Der Alex hat mir aber gestern Abend geschrieben, er will ja auch noch kurz über das Thema reden. Finde ich absolut berechtigt, weil jetzt geht's in die heisse Phase. Der Nazi-Zusammenzug ist gestartet vor dieser EM. Was ich so oft jetzt angesprochen wird in den letzten Tagen, so die Euphorie ist noch nicht so spürbar für das, dass es eine Heim-EM ist und für das, dass die Schweizer Spiele eigentlich alle, glaub, innerhalb von Minuten ausverkauft gewesen sind. Wie ist das gewesen dort bei deiner Heim-EM 2008? Ist das schon Woche im Voraus oder braucht es so das erste Spiel, vielleicht einen ersten Erfolgsmoment?
Ja, ich glaube, dass wir Schweizer sind ja eher ein bisschen reserviert. Wir sind ja noch nicht die, die 3 Wochen vorher schon mit der Schweiz fahren und durch die Stadt rennen. Ich glaube, dass die Euphorie wird kommen, sobald es ein bisschen näher ans erste Spiel kommt, dann ist auch klar, dass die Auftritte von der Nazi nicht unbedingt geholfen haben, um eine Euphorie zu entfachen. Aber die zählen für mich nicht. Also das ist ein Geplänkel, du spielst dich ein bisschen ein, du schaust, was funktioniert, was nicht funktioniert. Am Ende vom Tag, das Einzige, was interessiert, ist, dass du die Startspiel musst gewinnen. Und dann kannst du eine Euphorie entfachen, absolut.
Ich mag mich dort 08 noch erinnern, das ist ja gerade nach dem Sommermärchen in Deutschland gesehen, 06. Ja. Oder? Super heisser Sommer, mega viele Leute. Deutschland hat Selbstironie entdeckt und trotzdem noch ein paar Matches gewonnen. Und nachher haben alle gesagt, oh, jetzt 08 oder was und so. Und dann, ich habe damals so für die Basel-Zeitung geschafft, wir haben ein riesen Team gehabt, wo dann irgendwie jeden Tag die ganze vordere Hälfte war eigentlich nur Euro-Sonderbund gewesen. Und dann ist aber auch gesehen, ja, und ja, also, ein Tag vor dem Start, natürlich ist keine Euphorie rum gewesen, gross. Also, das hat die Schweiz gegen Tschechien geshootet in Basel und es hat geschifft, wie blöd, das ist dann auch noch dazu gekommen. Und das ist dann halt, ja, die Berner haben dann die Holländer gehabt, das ist super gewesen und andere Städte haben halt irgendwie Match gehabt, jetzt nicht so wahnsinnig toll gewesen sind. Die Erwartung, dass schon Monate vor einem Turnier die Leute irgendwie total begeistert umeinander säckeln und nur noch ein Produkt kaufen, wo irgendwie ein UEFA-Kleber drauf ist, ist, glaube ich, einfach falsch. Also ich glaube auch, das erste Spiel in Basel, also ich habe probiert, Tickets noch zu bekommen und da hat wirklich gestaunt, wie unglaublich schnell dass die weg sind. Das habe ich super gefunden. Das bedeutet, die Leute wollen das schauen. Ich habe jetzt irgendwie Tickets für einfach ein Spiel in Basel genommen und habe Schwein, Deutschland, Dänemark. Das wird grossartig vermutlich. Ja, und dann muss man wirklich auch jetzt hoffen, eben erste Match einfach nicht verlieren, sage ich, gegen Norwegen, wird schon länger. Dann bist du sicher bis zum letzten Match noch dabei. Und ein bisschen gutes Wetter und dann können wir sicher, es werden Leute kommen, auch andere Leute kommen als an einer Männer-Europameisterschaft. Stimmung wird anders sein und ich glaube, das kann lässig werden.
Ist es ein spezieller Druck gewesen, so eine Heim-EM als Spieler? Gerade so als grosses Aushängeschild, Leistungsträger, wie du das gewesen bist dort?
Ja, für mich ist es einfach bitter gelaufen, aber ich habe nicht irgendwie einen zusätzlichen Druck verspürt, sondern ich habe mich einfach unglaublich gefreut, weil es nach längerer Verletzungsphase so ein halbes Jahr wieder gespielt habe beim BVB und eigentlich das Gefühl gehabt, so jetzt habe ich eigentlich die Form, wo absolut Zenit ist von der Form und dann mich verletzt nach 42 Minuten und dann ist für mich einfach die Welt zusammengebrochen, weil ich wusste, ganz Zeugs fällt wieder von vorne an, Macklingen, also nicht, dass Macklingen nicht toll wäre, ich finde es sogar sau super dort in Macklingen, aber 7 Wochen wieder in Macklingen, Knie kaputt, etc., also das Ganze fällt wieder von vorne an, aber Druck an sich habe ich nicht gehabt, auch die Mannschaft, wir haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt einen spezielleren Druck haben, 8 als jetzt im 2000 6. Das nicht. Dass die Euphorie dann gekommen ist, dass die Erwartungshaltung da war, ja, das schon, auch in den Trainings in Freienbach, aber das sind nicht mehr Leute gewesen, wie jetzt als Vorbereitung für 2006, sondern genau gleich viel.
Ja, bei der Ramona Bachmann, auch grosser Name, Leistungsträgerin von der letzten Jahre in der Schweizer Nazi, hat ja das Kreuzband gerissen, letzte Woche. Dann viele haben dann gerade so ein bisschen die Verbindung gemacht zu deiner Verletzung dort. Oder haben wir auch grosse Vorfreude, wichtige Teil von der Mannschaft. Du hast schon gesagt, es ist eine Welt zusammengebrochen oder auch eben mit dem Magglingen-Besuch. Aber ja, was geht denn in einem
so vor? Also nochmal zum Zurückkommen zum Magglingen, weil ich eigentlich alle nach jeder Verletzung immer zu meinem Physio vom Vertrauten gegangen bin und der ist nun mal einfach in Magglingen und dann aber auch dort gewohnt habe in Magglingen. Also ich bin dann immer gerade komplett gegangen. Und in Magglingen ist es so, das ist hochprofessionell. Also das heisst, von 7 bis 8 kannst du frühstücken, plus minus. Und ab 8 gibt's nichts mehr zum Essen, zu oben. Also das ist wirklich, darum, ich habe mich immer nicht gefreut darauf, weil du gehst eigentlich dort rauf auf Magglingen, wenn du verletzt bist, also ich. Ausser hast du noch Trainerkurs oder irgendwelche Tests, ja. Aber ich habe gewusst, dass das eigentlich wieder alles von vorne anfängt, darum. Ramona Bachmann, klar, super wichtig, auch langsam in einem gewissen Alter, wo du nicht ganz weisst, ist es das vorletzte oder das letzte Turnier und dann verletzt du dich mit einem Kreuzbandriss, wo du genau weisst, das geht mindestens 6 Monate bis 9 Monate, bis du wieder spielst. Das ist einfach nur bitter, ja. Und dort, glaube ich, ist es auch erlaubt, ein Stück weit zuerst ein bisschen an sich selber denken, ein bisschen egoistisch sein, bevor man wieder ans Team denkt.
Florian, was hast du für einen allgemeinen Eindruck genommen hinsichtlich dieser EM?
Ja, ich habe ein bisschen Angst und ich hoffe, dass es sich die nicht bewahrheitet, dass bei diesem Team wie so 2 Stufen von Spielerinnen gibt. Es gibt die, wo es vielleicht ein bisschen zu spät kommt, die Heim-Euro. Also, Ramona Bachmann ist ja eh schon die Frage gewesen, kann sie überhaupt mitspielen, also wird sie genug fit? Jetzt hat sie sich verletzt, ist klar, ist sie nicht dabei. Da gibt es Anna-Maria Zundergorcevic, die in den USA nicht regelmässig, also über die Folge, ich glaube, 3 Matches über 1 Stunde geshootet hat bis jetzt. Es hat Lia Welti, die eigentlich als Stammspielerin bei Arsenal in die Saison gestiegen ist, also und dort unbeschritten, oder ist ja Captain gewesen und so. Aber wenn man die Anzahl Minuten anschaut, auch immer weniger über die Saison und Champions League Final gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Und dann haben wir die Jungen, so Sidney Schertenleib, wo vielleicht kommt ein bisschen zu früh ins Turnier, oder? Es ist so, könnte, aber. Ich meine, auch 0-8, die sind auch in der Gruppenphase ausgeschieden. Sehr bitter, oder? Ein bisschen zu euphorisch gegen die Türkei damals in einem Regenspiel. Holt euch noch das 2-1, wenn du da unten schießt, war, hat er im letzten Match schon eine Chance gehabt. Und es ist ja dann trotzdem mit der Nationalmannschaft nicht fertig gewesen. Also so, selbst wenn jetzt die Heim-Euro in die Hose sollte gehen oder man nicht über Gruppen rauskommt, was ich nicht hoffe, bedeutet das nicht, dass das Team fertig ist, sondern es geht ja trotzdem weiter.
Ich glaube eher, dass das Team am Kreieren ist. Genau. Also so ein bisschen ein Umbruch da wird sein. Ich glaube, der Höhepunkt von diesem Team, vor allem mit vielen jungen Spielerinnen, der wird erst kommen. Der wird nicht jetzt 2025 sein.
Ja, aber weißt du, in der öffentlichen Wahrnehmung ist so jetzt, das ist jetzt das Heimturnier und jetzt müssen sie beweisen, dass sie es können und sonst ist der Frauenfußball so, weißt du.
Ja, gut, aber das ist so. Stammtisch. Also, ich meine,
ja, klar.
Hörst du immer noch Stammtisch? Ich schon lange.
Ich sitze da.
Ah, du bist der Stammtisch. Ah, okay. Nein. Ich glaube eher, dass das, es ist schon klar, dass von den Resultaten hilft, den Frauenfußball noch besser zu positionieren. Absolut. Also jetzt vor allem hier in der Schweiz auch. Aber, der Frauenfußball ist auf einem super Weg. Der Frauenfußball heute hat nichts mehr mit dem Frauenfußball zu tun wie vor 10 Jahren. Bei weitem nicht. Auch alles wird professioneller. Also so mit das, was ich von weitem kann, beurteilen, mehr wichtig, also grössere Wichtigkeit. Also da haben wir schon Schritte vorwärts gemacht.
Professionalität, wo
absolut
deutlich grösser ist. Ja, also Potenzial durchaus um für einen schönen Sommer, auch aus Nazi-Sicht, aber kein Weltuntergang, wenn wir es dann vielleicht gleich...
Ja, aber das ist jetzt ein bisschen, Achtung, eine Schweizer Haltung. Also nein, also wir sind ja nicht bei den Olympischen Spielen, dass mitmachen ist einfach schön und dann schauen wir mal. Also ein bisschen Ambition auch. Es ist klar, dass es enttäuschend wäre, wenn man nicht weiterkommen würde. Dass die Welt nicht zusammenbricht, wissen wir auch. Aber es wäre schon von Vorteil, würde man so viele Punkte holen, dass man weiterkommt, ja.
Gut. Bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Forza Frauenfußball am Mittwoch mehr dazu. Und jetzt kommen wir zu Breaking News, die uns gerade erreicht haben vor der Sendung. Der Ludovic Magne wird völlig überraschend neuer FC Basel Trainer. Nachdem am Freitag schon der Fabio Celestini, man kann fast schon sagen, endlich Training bekannt geworden ist, wo sich ja schon sehr abzeichnet hat vor dem Cup-Final, dass das die Wege nicht zusammen weitergehen. Alex, du kennst Ludovic Magne sehr gut. Du kennst den FC Basel sehr gut, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Viele fragen sich seit Tagen, kommt das gut zwischen Ludovic Magne und David Degen? Wie ist da deine Einschätzung?
Also beim Ludo ist es ja so, dass man auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit ein Bild hat, wo ich fairerweise muss sagen, hilft ihm manchmal natürlich dem Bild auch, wenn er da an der Linie rumschreit und rumhampelt. Aber der Ludo ist unfassbar herzlich, todliebe sich, super Kollege, also wirklich etwas Mitspieler. Also ich kenne ihn seit der U21-Nationalmannschaft, das sind jetzt ich muss schnell nachrechnen, ja 26 Jahre, jetzt weiss man ungefähr, wie alt ich mittlerweile auch noch bin. Wirklich super Typ, cooler Typ, sehr herzlich, loyal, ein Arbeiter aber auch. Und von dem her passt er meiner Meinung nach sehr gut zum FCB. Wie jetzt es nachher wird rauskommen, keine Ahnung. Er wird abhängig sein von den Ergebnissen. Am Ende vom Tag werden beim FCB die Ergebnisse allein nicht nur länger, sondern die Entwicklung von jüngeren Spielern, die Entwicklung vom Team, Spielstil etc. Messlatte, um beim FCB zu realisieren, ist relativ hoch.
Florian, was denkst du? Wie du Mann, ja, FCB-Trainer?
Ja, ich habe, weil das immer wieder in Basel zur Sprache kommt und wir vorher, glaube ich, noch nach Einspielern gesucht haben, nochmal das Interview oder, glaube ich, mehrfach nach dem Cup-Halbfinal Basel-Lausanne, wo wirklich ein toller Match war, gefunden, für Schweizer Verhältnisse sogar sehr toll, hat er ja praktisch wie ein Bewerbungsvideo abgegeben, oder?
Wenn wir schnell reinhören. Dann
muss ich schnell abspielen.
Ja.
Vor dem Spiel, wir wissen, dass wir 1500 Leute plus 50 Leute unten gegen 35.000. Von dem her, wir wussten, dass wir einsam werden in diesem Stadion und dass wir zusammen den Kraft finden müssen. Aber sicherlich, wenn du spielst in so einem Stadion, das ändert den Fußball. Und wunderschön, trotz dass wir ausgeschieden sind, Hut ab an Basel, Hut ab an diesen Verein. Das ist einfach Fußball pur, schmeckt Fußball hier. Und wir waren nicht weit in den Haus zu kegeln.
Ja, in der Medienmitteilung, die kurz vor unserer Aufnahme reingeflattert ist, unterstreicht das alles nochmal. Grösste Club der Schweiz.
Genau, und das ist in Basel wahrgenommen worden.
Ja.
Das Interview, also unter den Fans. Es gibt die, die sagen, ja, eben der Ludovic Magne mit seinem roten Kopf, der da immer umeinander brüllt, also das ist natürlich schon auch wahrgenommen worden, oder? Das ist schon interessant, wie inzwischen ja Trainer fast die grösseren Reizfiguren sind in der Super League wie Spieler, weil Spieler so schnell wechseln und Trainer vielleicht doch noch irgendwie, wenn sie mal bei Barclubs sind, sieht man sie immer wieder mal, oder? Ja, oder Trainer wechseln ja die ganze Zeit, aber sie bleiben halt in der Schweiz, die kommen immer wieder ins Stadion, da kann man sich schön darüber aufregen und da gehört er sicher auch dazu, oder eben, weil er sehr emotional ist. Aber das Interview, das ist umgegangen, zumindest in meiner Bubble. Und da haben viele Leute gesagt, der Leute, das ist aber eigentlich, hat er eigentlich noch toll, also hat er uns jetzt noch toll gelobt und so. Und ich glaube, dass er mit seiner Art Basel relativ schnell wird können erobern, weil er ist einfach für ein Lachen gut, bei einer Pressekonferenz. Und er wird ja...
Aber nicht doof, das
präzisieren. Nein, nicht, dass man über ihn lacht, sondern er kann über sich selber lachen.
Genau.
Grosse Qualität, finde ich. Und er wird auf die Leute zugehen und die Leute werden ihn kennenlernen. Und ja, natürlich, am Schluss müssen die Resultate stimmen, sonst steht man ihm dann das Köfferli relativ schnell wieder in Richtung Biers führen. Aber
der Druck ist gross, oder? Also, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die Ziele sind nicht kleiner geworden mit Double-Gewinn und möglicher Champions-League-Qualifikation vor Augen, wo man nächste Saison möchte anstreben.
Aber das will, also Ludovic Magne als Trainer will doch so ein Club, du hast es, ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber das kommt ja aus Herzen. Da schmeckt man den Fußball, da wird Fußball gelebt, bis so einem Club will auch arbeiten. Das, also.
Es widerspiegelt ja seinen Charakter. Also, weißt du, sein Charakter im Sinn von, darum sage ich ja, passt das relativ gut, FCB und Ludo Magne, weil er auch aus, 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 aus der Arbeit eigentlich kommt, sich definiert auch als Spieler eher. Immer hat ein bisschen mehr machen als andere. Selbstverständlich hat er Talent gehabt, coolen linken Fuß auf und runter. Aber es ist ja nicht der Spieler gewesen, wo du gesagt hast, auf den ersten Blick, ist der Brasilianer. Mhm. Sondern ist ja eher so ein bisschen rustikaler und aber doch überall, wo er gesehen ist, immer gespielt. Das ist eine grosse Qualität. Und das über die Arbeit wird er sich auch beim FCB definieren. Aber es ist klar, das erste Ziel wird Champions League sein. Obwohl man sowieso gesichert ist, international, ja, hat man das Mindestziel, aber er sollte schon in die Champions League kommen. Kommt er nicht in die Champions League, kommt einmal der erste Mannfinger, das wird sicherlich so sein. Und nachher ist klar, wie der Flo gesagt hat, die Ergebnisse in der Meisterschaft. Ja.
Ich finde es noch, also ich bin noch gespannt, wie es ist im Trainerteam, ob das jetzt so bleibt. Also es hat ja, sie haben ja viele Wechsel gemacht am Anfang der Saison mit Ernährungsberater, Fitnesstrainer, und Spieler schwätzen sehr positiv über die Veränderungen und sind, glaube ich, sehr arto von der hochprofessionellen Art, wie du es geschafft hast. Also es ist ja immer professionell geschafft worden, aber es hat sich, glaube ich, schon einmal verändert zu der Zeit, wo du immer zu mir rausgeschaut hast. Schau mal den Platz an, beim Training hinten. Also, und ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig, ob das Team so bestehen bleibt. So, weil ich habe das Gefühl, die haben das, haben die Spieler einmal gesagt, das hat auch nochmal Schub gebracht.
Aber etwas hast du vorher gesagt, und das löst eigentlich bei mir Kopfschütteln aus. Oh. Und absolute, ich weiß auch nicht, wie ich das formulieren soll, wir sind mittlerweile so weit, dass wir uns mehr ärgern über Trainer, Reizfiguren sind, als über Spieler. Wir sollten dann als Super League-Club schon ein bisschen schauen, dass wir ab und zu noch einen haben, wo vielleicht eine Reizfigur ist.
Hat weil sonst wird es relativ schwierig. Schon noch einen.
Wie?
FC Basel.
Ja, die Hauptfigur haben sie verloren mit dem Tauli. Das ist in der Ferien.
Hauptreizfigur. Ich habe mir so an dich gedacht, wo du das letzte Mal gesagt hast, ja, von Zürich auf Basel ist immer kein Problem, aber Basel-Vergangenheit auf Zürich ist immer ein riesen Theater.
Ja, anscheinend ist es ein grosses Problem für die im Umfeld von der Zürcher Verein als jetzt umgekehrt.
Ja, das mal, ich weiss nicht, ist das ein Thema für die FCB-Fans, deine Bubble, FCZ-Vergangenheit? FCB-Fan, sorry.
Ja, ich glaube, das ist jetzt weniger das Thema. Also, weil er wird jetzt ja nicht, also, er ist ja, der Ganepa war ein grosser Fan von ihm, oder? Aber er hat ja eigentlich seine Karriere als Spieler im FCZ ausklingen mit relativ wenig Einsätzen. Ist jetzt hier nicht irgendwie durch super Grätschen aufgefallen. Und nachher war er halt FCZ-Trainer gewesen, aber er ist jetzt nicht das FCZ-Urgestein wie der Urs Fischer, der damals ein paar gefunden haben. Nie einer von uns. Und am Schluss ist er dann trotzdem auch, verabschiedet worden mit einem von uns. Also, da sehe ich jetzt nicht das Problem.
Wie überraschend ist die Wahl für euch? Also, wenn man jetzt so die letzten Tage immer ein bisschen rumgehört, eben, ich glaube, die Gespräche mit dem FC Basel oder der Austausch vorfühlen mit dem Ludwig Manier sind doch schon längere Zeit her, wo das so ein bisschen am Laufen ist. Wie überraschend ist das denn? Also man hat ja eben Peter Zeidler lang gehört, Paddy Rahmen ist auch diskutiert worden, David Angelotti.
Ja.
Und jetzt ist der Ludwig Manier. Wie überraschend ist das für euch, der Name? Und man könnte ja sagen, Schema, irgendwie so einen Bundesliga-Trainer holen, der mal ein bisschen erfolgreich war und jetzt so à la Breitenreiter.
Ja, ich glaube einfach, dass der Ausschlag, also erstens finde ich es mal gut, dass er Schweizer Trainer ist. Mhm. Dann zweitens, glaube ich, ist es sicherlich so, dass man sagen kann, alle Spiele von Lausanne gegen den FCB, ich mache jetzt eine gewagte Aussage, aber ist Lausanne besser gewesen? Fast alle Spiele hat eigentlich Lausanne und der FCB müssen schlagen. Und ich glaube, dass das auch ausschlaggebend war, dass der Ludo relativ offensiven, unbeschwerten Fußball spielen lässt. Ich glaube, das ist sicher ein wichtiges Kriterium gewesen.
Ja.
Für mich hat, das habe ich da auch schon ein paar Mal gesagt, Peter Zeidler und das FCB-Team und die Vorstellung, also mit dem Jadon Shaqiri, das hat für mich irgendwie nicht gepasst. Als Patrick Rahmen zum FCB zurückgehen, ja klar, es ist die grosse Liebe und so, aber ich meine, du bist erst gerade rausgestuhlt worden, dann kommst du wieder zurück in den Club rein. Da ist doch der Ballast, wo du normalerweise als Trainer so mit der Zeit so ein bisschen ansammelst, der ist doch viel schneller wieder da. Und ich finde, Ludovic Magna spielt, der hat wirklich einen tollen Fußballer gespielt in Lausanne. Und das macht absolut Sinn, ja.
Wie habt ihr das gesehen von außen oder du vor allem, Alex, mit Fabio Celestini? Eben, es ist dann eigentlich so relativ schnell klar geworden, dass das nach dem Cup-Final Schluss ist. Ist jetzt aber erst letzten Freitag kommuniziert worden. Hat, glaube ich, mit Getafe sehr intensiv geflirtet. Ist jetzt aber auch nicht so. Jetzt hört man Gerüchte von ZSK Moskau. Keine Ahnung, ob das stimmt, ehrlicherweise. Der hat ja das Double geholt. Ich habe auch, wir haben ja schon im Februar darüber berichtet, dass das wahrscheinlich nicht so weiter wird gehen im Sommer. Auch viele Fans, die das nicht so lustig gefunden haben, dass wir über das berichtet haben. Dass es jetzt so gekommen ist, wie hast du die ganze Situation und Fabio Celestini interpretiert?
Ja, ich habe es so interpretiert, dass sobald eigentlich so die erste Unruhe, so Februar, März, ist das, glaube ich, gewesen, aufgekommen, wo man dann auch bestätigt hat, ja klar, man redet immer um vorbereitet sein mit anderen Trainern. Ja, ich meine, dann kannst du eigentlich durchstellen und weisst, wenn du den Koffer kannst packen. Mhm. Und wenn sie nicht die anderen für dich packen, dann packst du selber. Jeder Club hat das Recht, das ist ein bisschen das Schicksal vom Trainer, hat's recht, der Trainer zu entlassen. Ist nicht der Erste, der einen Double gewonnen hat, der muss gehen. Ist nicht der Erste, der Meister geworden ist, der muss gehen. Oder wo man den Vertrag gegenseitig aufgelöst hat. Gehört dazu, ist vielleicht manchmal nicht ganz verständlich, aber jeder Club hat das Recht. Aber wie gesagt, Februar, März sind so die ersten Dinge. Dann habe ich für mich eigentlich auch gedacht, ja, das ist eine Frage von der Zeit, bis es passiert. Nächster Schritt, Fabio Celestini, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es etwas ist, wo keiner damit gerechnet hat. Oder zumindest, wo eigentlich offensichtlich wäre, aber man es nicht ganz für möglich haltet. Dass Russland, ich meine, politisch sich zu äußern, ist immer nicht ganz einfach. Position zu beziehen ist einfach. Aber einer, der in der heutigen Zeit sich auch nur annähernd befasst, mit einem russischen Club in Kontakt zu treten, dann muss ich sagen, ja. Ich glaube, es wäre für Trainerkarriere sicherlich, ganz sicherlich nicht von Vorteil. Würdest du das machen?
Wo wirst du denn sehen? Wenn du sagst, etwas unerwartet?
Du, ich glaube, dass er, durchaus, geht's ja nicht. Ein grosser Markt hat für latinische Club, ob jetzt das so ein bisschen Aufsteiger Italien, ob das ein spanischer Verein, der vielleicht jetzt noch ein bisschen wartet und seit dem September du erste Pause, so, der ist auf dem Markt, weil er ist gratis auf dem Markt, also nicht, du musst nicht noch eine Ablösesumme zahlen, sondern gratis auf dem Markt. Oder ein französischer Club. Oder ein französisch sprechender Club.
Wo wir wieder in der Schweiz wären.
Schweiz und Trainerwechsel mit Lausanne.
Gut, Lausanne ist frei, aber ja. Ich weiss es nicht.
Wäre ja aber doch ein rechter Rückschritt, irgendwie nicht.
Ich fände es aus allen möglichen Blickwinkeln extrem schräg, aber es ist Fußball. Ich will nur noch ganz kurz etwas. Ich bin im Büro gehockt am Samstag, wo das Gerücht reingekommen ist mit ZSK Moskau. Und es ist zuerst Blue-Kommentator gesehen, geschrieben, mehrere russische Journalisten haben ihm das gesagt und so. Es ist dann im Sportexpress noch gestanden. Die sind normalerweise eigentlich sehr gut informiert in Russland. Ich bin beim Alex. Also jetzt zu einem russischen Club gewechselt. Also ZSK Moskau gehört einer staatlichen Bank und ist durch das auf der Sanktionsliste von der USA und von Großbritannien. Ich weiß nicht, ob sie auch auf der EU-Liste sind. West Ham hat gerade jetzt in der Westschweiz in Lausanne vor dem Cour Arbitral du Sport, also vor dem Sportsgerichtshof, Recht bekommen, dass sie 10 Millionen nicht an ZSK zahlen für einen Spieler, der irgendwann einmal gekommen ist. Der ist schon längstens nicht bei West Ham, weil sie sich wieder strafbar machen, wenn sie die 10 Millionen wieder nach Moskau schicken, weil eben die Bank und damit auch ZSK Moskau sanktioniert ist. Und die FIFA hat noch gefunden, ja, da finden wir doch sicher einen Weg, also sie müssen das eigentlich zahlen. Und das Sportgericht hat gesagt, nein, muss man nicht zahlen. Also selbst wenn jetzt dort Dollarzeichen wieder blinken, weisst gar nicht, ob das Geld irgendwie wieder, das musst du mit Krypto irgendwie aus dem Land rausbekommen. Also ich fände es ganz merkwürdig. Wirklich. Würde ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Er hat noch einen Cheat.
Ja, aber Achtung, Flo, ich glaube, es geht ein bisschen mehr um einen moralischen und ethischen Ansatz, als ob der jetzt das Geld aus Russland rausbekommt.
Sag noch dazu an, selbst wenn du das Dollarzeichen würde alle deine moralischen Bedenken auf die Seite schieben, wüsstest du nicht mal, ob das Geld rausbekommt. Ich glaube, er hat ein Cheat-Tattoo, oder? Wo er sich gerne lässt, damit fotografieren. Und dann gehst du zum Herrn Putin, arbeiten für einen Staatsclub. Also, nein, schwierig.
Also, abgesehen von all dem, wo ich euch ja recht gebe, aber sportlich ist ja dann auch, wirklich kein Aufstieg, wenn er träumt von Top 5 fliegen und landet in Russland.
Ja, du schaust auch nicht europäisch, also du bist nicht dabei.
Ja gut, aber du musst immer, die Frage ist immer, welche Anfragen hast oder welche Angebote hast. Also weißt du, Anfragen hast du noch schnell.
Aber dann hättest du ja bleiben können. Gemäss Medienmitteilung vom FC Basel steht, wir hätten ihn gerne behalten oder irgendwie so etwas.
Da bist ja du so lange dabei wie ich und solltest ja wissen, dass man nicht immer... Das ist eine super Lösung nach aussen, aber ob es dann effektiv so ist, haben wir dahin Lust.
Heute ist Trainingsstart beim FC Zürich. Sie haben einen Trainer, Lausanne hat noch keinen, auch den gehört man per Peter Zeidler umschwirren als Name. GC hat noch keinen Trainer, beim Mario Frick könnte sich unter Umstände etwas entwickeln, glaube ich. Der würde auch gerne den Schritt ins Ausland machen. Wahrscheinlich nicht nach Russland, aber auch so in der näheren, zumindest in der näheren Umgebung von der Schweiz, Italien, Deutschland. Wie siehst du das Trainerkarussell, wo da ein bisschen am Laufen ist?
Also Mario Frick gibt es für mich zwei Seiten. Die eine Seite, ich glaube, er ist mittlerweile der längste Trainer nach dem Friedel Rausch. Kann das sein? Länger als der Markus Babbel? Ist es schon so?
Ja, haben wir wohl.
Also, dann ist er der zweitlängste FCL-Trainer, wo du dir dann überlegst, du, was wäre ein möglicher nächster Schritt, will ich den machen? Und dann gibt es die andere Seite. Ich glaube, dass der Mario durchaus auch sich muss bewusst sein, was er hat am FCL. Also, ich glaube, es gibt nicht viel schönere Clubs in der Schweiz. Tun wir mal Nebengeräusche ausblenden, wo du in einer wunderbaren Stadt kannst arbeiten, überall relativ schnell bist, einen tollen Club hast, einen Nachwuchs, der funktioniert, ein Sportchef plus ein Präsident, oder Präsident haben sie nicht, aber ein Verwaltungsrat, der klar hinter dir steht. Ja, da solltest du schon auch bewusst sein, was hast du eigentlich und was gehst du auf. Ich habe den Gedanken verstanden von Mario nach einer gewissen Zeit. Aber ich glaube auch, dass er sich durchaus sollte bewusst sein oder sich bewusst ist, was er eigentlich könnte verlieren.
Siehst du das?
Ja, ich, manchmal muss man sich halt auch weiterentwickeln. Also weißt du, so, manchmal hat man es wie auch...
Ja, aber in einem neuen Club bist du einfach der Mario Frick, Punkt.
Ja. Yeah.
Bei Luzern kann er mitgestalten, kann sagen, den möchte ich nicht, den nehmen wir rauf, den nehmen wir nicht rauf. Wenn du morgen auf Italien gehst, dann bist du einfach Mario Frick. Wenn du dreimal nicht gewünscht, dann packst du Koffer und gehst wieder, gell? Und dann hast du gar nichts gesagt, zu welchen Spielern es kommen. Also, das muss er dann schon wissen.
Ja, aber es ist ja dann immer die Frage, ist man im Frieden mit sich selber, wenn man dann vielleicht so eine Chance auslässt und zurückblickt und denkt, oh shit, dort hätte ich auf Italien, dort hätte ich in die zweite Bundesliga. Braucht er dann schon auch gewisse Preise Mut, um sich dann für die Comfortzone zu entscheiden.
Du hast vorher, ich habe dich unterbrochen.
Nein, nein, es ist gut. Ich habe ja nicht mehr meine Erfahrung als Arbeitnehmer. Und dann bist du ja manchmal bist irgendwie ein paar Jahre noch immer und dann hast du dein Gärtchen und du weißt, am Montag mache ich das und am Dienstag mache ich das. Und der Chef, ja, der findet mich noch einen netten. Und dann komme ich so, muss ich mir, und dann musst du vielleicht manchmal denken, jetzt muss ich aber probieren. Jetzt muss ich vielleicht mal zu einer Zürcher Zeitung arbeiten, um zu schauen, wie ist es in einer grossen Weltstadt, sich zu beweisen, oder? Ich kann das schon nachvollziehen, dass du als Trainer mal das sagst. Ja, jetzt viermal pro Saison irgendwie gegen Serve, das ist okay. Aber ich fände es ja cool, wenn es in der Schweiz so Clubs gibt, wo wirklich so eine Identität mit einem Trainer entwickeln und wo der Trainer wirklich sagen, ja, so will ich shooten und ich nehme die Jungen und du weisst, ja, das ist der FCL mit dem Mario Frick, der für uns ja super ist, gibt super Interview nach dem Match, rennt ab und zu in Hochspeed in Richtung Fankurve, wenn sie in St. Gallen Sieg Goal schiessen. Also ich will ihn nicht vertreiben. Ich fände super, wenn er bleibt. Was ich interessant gefunden habe, wegen Lausanne, ist, dass mit Adrien Rosea, wo ich immer denke, ah, das könnte eigentlich einer sein, so, dass der jetzt zu Yverdon gegangen ist. Und gesagt hat unser Kollege vom Westschweizer Blick, ja, Lausanne hat schon angerufen, aber es war ein bisschen spät gewesen. Bin ich eigentlich schon mit Yverdon gesprochen. Ich dachte, ja, aber da hättest du jetzt vielleicht das Telefon ein bisschen, oder hättest du können sogar mit dem Velo am See entlang überfahren und mal fragen, wie er es so sieht mit der Zukunft. Und ich hatte ihn jetzt bei Lausanne, also ich habe ja nur den einen Match gesehen.
Ja, aber eigentlich müssen wir ja den Ursea loben. Also, der Adrien Rosea kenne ich sehr gut, das war mein Co-Trainer bei Servet Genf, übrigens auch, etwa gefühlte 24, 25 Jahre her. Der hat aber ein Rückgrat. Also ich kenne da viele Trainer, die jetzt so würden sagen, du weißt was, Yverdon, ich komme doch nicht, ich gehe jetzt auf Lausanne. Aber der sagt, nein, ich habe Yverdon mit Zusage gegeben, ich gehe nicht auf Lausanne, dann muss ich sagen, spricht zu 1000% für Adrien Rosea.
Ich habe nicht gesagt, dass es gegen ihn spricht. Ich habe gesagt, es hat gegen die Reaktionszeit von Lausanne. Nein, ich hätte es von Lausanne vielleicht ein bisschen früher angerufen. Und mit seinem Spiel, das risikoreiche hinten rausspielen, sehe ich jetzt auf Kunstrasen ein bisschen eher als auf dem Rugby-Rasen von Yverdon. Das habe ich noch gedacht. So. Wenn man den mal angeschaut hat, den Platz. Aber, sorry, ich habe jetzt wieder da reingerätscht.
Vielleicht noch ein Wort zu GC. Noch kein Trainer.
Gut, die haben ja ein bisschen Zeit, oder?
Fangen später an.
Fangen ein bisschen später an. Keine Ahnung, ich gehe davon aus, dass eine Schweizer Lösung wird sein. Ich nicht, nein. Du musst gar nicht nachfragen. Nein.
Als beste Code.
Nein, ich auch nicht. Nein. Ich gehe davon aus, eine Schweizer Lösung.
Gibt es nicht wahnsinnig viele Optionen.
Aber es ist schon lustig, dass GC der Club ist, der mit Abstand am spätesten ins Training einsteigt. Das ist ja logisch, weil sie haben ja noch keine Mannschaft und sie haben auch keinen Trainer. Also es ist ja...
Na gut, nach dieser fantastischen Saison kannst du durchaus ein bisschen später anfangen.
Also du meinst, die Basis ist gelegt.
Genau,
die
Basis ist ja gelegt. Ich mache eine Prognose, ohne mehr zu wissen, aber so ein bisschen im Gefühl... Es wird ein Trainer begeht sich eher einer aus der Region, wo ich herkomme.
Patrick Hamann?
Ich sag keine Namen.
Ist man ja im Frühling sehr weit gewesen, glaub. Und dann ist da alles runtergekommen und wünscht sich aber ein anderes Profil. Zumindest ist das die Info gewesen, so rund um Barrage. Die Meinungen können sich ja auch ändern.
Absolut.
Ja, ich fände das eine super Lösung.
Ich auch.
Du auch.
Ich finde, der Patrick Hamann hat bei mehreren Clubs in ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Gemengelagen, guten Fußball schuten und gute Resultate erzielt.
Also, ja.
Müsste er schon auf der Liste sein, eigentlich.
Kommen wir vom Trainerkarussell noch zum Transfersommer. Alex, du hast es schon angesprochen, im Zusammenhang mit den Nazi. Yashari, eben bei vielen Topclubs auf dem Zettel, wird seit Wochen und Monaten beobachtet. Dann und euch dasselbe. Geht man davon aus, dass das fast jeden Tag könnte irgendwie passieren, dass er zu einem grossen Club könnte wechseln. Napoli hat Interesse, in Spanien hat man Interesse, glaube grosse Clubs in England. Brelembolo liebäugelt, glaube ich, mit einem Wechsel weg von AS Monaco. Und der Granit Xhaka ist auch auf dem Markt, wie man in den letzten Wochen wahrgenommen hat. Und wir haben da auch noch ein Einspieler aus den USA, was er dazu gesagt
hat. Ja, ich bekomme natürlich auch sehr viele Sachen mit, viele Gerüchte. Ich glaube, ich war selber derjenige, der jetzt in Basel gesagt hat, ob ich bald zurückkomme. Natürlich ist das Stadion ein bisschen gezündet. Aber ich habe noch einen 3 Jahre Vertrag bei Leverkusen. Ich persönlich, die ganze Familie, sehr glücklich da. Und klar, man weiß im Fußball nicht unbedingt, was Zukunft so kommt, aber Stand heute kann ich sagen, werde ich da bleiben. Was morgen passiert, kann ich nicht garantieren.
Der Satz mit «was morgen passiert, kann ich nicht garantieren» ist eigentlich türweit aufgemacht für Wechsel.
Nein, finde ich nicht. Ich finde eher, es ist, weil das ist die grosse, wie soll ich, Problematik von im heutigen Fußball, wenn er Ich finde, das so lässt es sich eigentlich durch oft, dass wenn etwas passiert, passiert's. Und wenn nicht, dann bleibt er. Weil hat er gesagt, ich bleibe. Und in zwei Tagen geht er weg. Dann hat dann alle gesagt, ja, schau mal, ich habe Bekenntnisse und ist nicht dankbar Leverkusen gegenüber und weiss was. Finde ich gar nicht. Granit Xhaka hat noch 3 Jahre den Vertrag. Nach meinem Wissensstand bauen sie in Gladbach oder rund um Gladbach. Ich glaube nicht, dass du ein Haus baust, wenn du nachher irgendwo nebenan willst. Gut, kannst immer wieder zurück, absolut. Ich behaupte, er bleibt mindestens noch ein Jahr. Vielleicht sogar beendet der Karriere bei Leverkusen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wechselt.
Du bist ziemlich sicher?
Ja. Weil es hat ja auch noch die Aussage gegeben, wo er nachher nochmal darauf angesprochen worden ist, es sei jetzt ein grosser Umbruch in Leverkusen, viele Spieler sind ja gegangen oder gehen. Das hat er eigentlich schon mal erlebt in Arsenal, das brauche ich viel Energie und so. Man hat schon gemerkt, oder die Dankbarkeit gegenüber Leverkusen, die hat er natürlich, oder der Erfolg und die Verbundenheit zu der Region. Ich glaube, er muss in keiner Art und Weise irgendwie weg von dort. Aber ich glaube, er ist schon bereit für nochmal ein Abenteuer vor dem FC Basel, wo er ja auch angekündigt hat. Und ich, also vieles, was man jetzt so rundum gehört, eben dann heisst es Leverkusen kein Thema, dann heisst es aber gestern Sonntag, Milan sehr heiß auf den Granit Xhaka. Ich kann mir sehr gut vorstellen.
Gut, aber Milan, bevor sie kaufen können, müssen sie mal zuerst noch ein paar von der Lohnliste loswerden. Also Milan ist nicht so, dass die da mit einem grossen Geldkoffer überall links und rechts können rumsegeln. Ja.
Du musst einfach einen finden, wie du richtig sagst, der für einen 32-Jährigen 10, 15 Millionen in die Hand nimmt. Aber ich glaube, so wie ich jetzt das hautnah erlebt habe die letzten
Jahre. Also das ist er übrigens auch wert, he?
Ja, ja.
Für jede Mannschaft. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich sage einfach, meine Theorie ist, er bleibt.
Mhm.
Adnan Yashari, ist klar, haben wir diskutiert, wird wahrscheinlich wechseln, wenn es richtige kommt. Dann in euch, dort sehe ich auch Tendenz nach Bologna, mal einen nächsten Schritt. Dort ist das Risiko relativ gross. Bologna Stammspieler, nächster Schritt auf der Bank. Dann hast du Zeki Amduni, der zurück muss auf Burnley, wo auch für mich nach Burnley, nach Benfica der nächste Schritt muss sitzen, weil sonst macht es einen anstatt so, macht es dann immer einmal ein Stiefel weiter ab, obwohl die Leistungen der Nazi super sind. Und der fünfte, den wir hatten, war
Prelembolo.
Prelembolo. Dass nach 2 Jahren Monaco ein bisschen schwieriger wird. Ja, ich glaube, das liegt auf der Hand. Also nicht ohne den Club, aber jeden Tag Monaco. Das ist lässig, zum mal sehen. Aber ich glaube, irgendwann drehst du ja da durch. Wenn da keine normalen Autos, nur Ferrari und dann nochmal ein besserer Ferrari. Der eine hat Diamantfelgen und der nächste irgendwie Platin-Lenkrad.
Ich habe das Gefühl, dass seine Garage steht, sich muss verstecken.
Ich gang nicht davon aus, dass seine Garage sich muss verstecken, aber du weißt, was ich meine. Irgendwie ein Spiel von 4.500 oder 6.500, dann willst du noch mal ein bisschen etwas anderes erleben, gang ich davon aus.
Fabian Rieder ist noch einer, wo, wenn ich gerade an deine Aussage vom Zeki Amduni, also da muss jetzt eigentlich auch der nächste Schritt sitzen.
Ja, für mich, aber das ist nicht ganz objektiv, ist er beim perfekten Club. Also, gang dort an, setz sie durch, gewinn die Herzen der Leute.
Was ist ein Tipp?
Schönes, viel Schönes gibt's nicht.
Ein Restaurant-Tipp, oder?
Also
ein Restaurant-Tipp hättest du sicher.
Oh, ein paar Sachen, ja. Ein paar Sachen, ja.
Ja, also dort ist, glaube ich, auch intern noch nicht klar, oder? Auch gehört man, Trainer würden eigentlich gerne nochmal einen Versuch starten, mit Präsident wird auf keinen Fall. Wie ist dort?
Also Präsident will ihn auf keinen Fall, das ist ein bisschen eine gewagte Aussage. Also ich glaube nicht, dass...
Ist das, was man hört?
Ja, Fabi Rieder, so wie ich den Fabi Rieder kenne, ist das eher ein anständiger, angenehmer Zeitgenosse, lieber Kerl. Also kann ich mir das nicht vorstellen, dass ein Präsident sagt, du, den will ich nicht mehr auf der Matte haben. Glaube ich nicht.
Florian, deine Aussagen, vielleicht gar nicht. Würde mich auch noch wundern, was dein Gefühl war, als du das gehört hast.
Ja, also... Was, also, Das Preisschild ist relativ hoch, weil du auch noch einen 3-Jahres-Vertrag hinter dran hast, der ja auch nicht schlecht dotiert ist in Leverkusen. Ich glaube, was er wirklich keinen Bock hat, ist, dass er so the last man standing ist. Also, dass die Meistermannschaft jetzt so auseinanderzupft wird, Trainer weg, Innenverteidiger weg und so. Und er ist nachher sozusagen wie noch das letzte Fanli, das dort steht, und alle sagen, ja, aber die sind doch vor 2 Jahren Meister geworden, fast ungeschlagen durch die Saison durch, und jetzt sind er nur noch 4. oder 5. oder ich glaube, auf das hat er wirklich keine Lust. Er ist sich auch bewusst, dass er nicht einfach sagen kann, ja, Jungs, ich gehe jetzt übrigens, sondern dass da noch etwas zusammenhängt. Und wir haben ja mit Rudi Völler geredet, oder? Und Rudi Völler hat genau das Gleiche gesagt wie der Alex. Man baut doch nicht in Gladbach. Also er hat eh nicht begriffen, warum man in Gladbach baut. als in Düsseldorf lebende. Aber er hat auch gesagt, ja, baut doch nicht dort, wenn wir dann wieder weitergehen. Aber ich meine, als Fußballer, dann kannst du ja, die Karriere ist ja dann irgendwann mal fertig und dann kannst du dann immer noch zurückziehen.
Ja. Es wird spannend bleiben, sicher auch nochmal Diskussionspunkt für die nächste Woche. Es findet noch ein anderer Wettbewerb aktuell gerade statt, den ich euch noch schnell zu eurer Meinung befragen will. Der Manuel Akanji hat weiterhin eine sehr klare Meinung zur Club-WM, die am Wochenende losgegangen ist.
Ich bin immer noch sehr kritisch darüber. Ich meine, jetzt nach dem Nationalmannschaftszusammenzug gehen die meisten hier gehen in den Urlaub oder auch von anderen Mannschaften. Und ich glaube, von hier sind Gregi, also Gregor Kobel und ich sind die Einzigen, die noch hier bleiben für die Club-WM. Und wir hätten natürlich auch gern Urlaub, um unsere Körper zu erholen, aber wir haben jetzt noch eine Club-WM vor uns.
Lukas Blondell hat er noch vergessen, Jan Sommer aus Schweizer Sicht auch noch dabei in den USA. Von der FIFA hat man so ein bisschen, kommt ein Gefühl vermittelt, aber es ist die grösste Idee seit dem runden Ball. Wie siehst du?
Irgendwann muss man mal ein bisschen eher aufpassen, dass es nicht eine Übersättigung geht vom Fußball. Also, dass die Leute nicht sagen, du, ich habe es jetzt gesehen, vom Montag schalte ich ja irgendwie um 2 am Nachmittag ein, schnell kurz, ich kann das schauen und zu oben am 10 kommt irgendwie noch finnische Liga. Einfach eine Übersättigung, ein bisschen aufpassen. Zweitens gibt es aber die andere Seite auch, die Klub bekommen alle eine umfassbare Antrittsprämie. Ja, also der Gewinner geht, glaube ich, mit etwa, wie viel, 100 Millionen kann das sein?
100 Millionen etwa.
wenn es ein Europäer ist.
Eben, und wenn man dann schon motzt, dann bitte Prämie für jeden Match spenden, ja, nicht in den eigenen Sack, weil die nimmt man dann schon, wenn man dann gerade dort ist am Spielen. Also es gibt dann immer zwei Seiten. Es ist auch nur alle 4 Jahre. Ich bin einfach nicht der Befürworter von einer Übersättigung vom Fußball. Nochmal ein Wettbewerb, nochmal ein Wettbewerb. Dass man vielleicht jetzt so mal etwas macht, finde ich noch cool, zum mal Mannschaften zu sehen, die dann eigentlich nie gesehen ist, wie die Auckland, neuseeländische Mannschaft, die hier irgendwie in Australien rumspielt. Wir haben gerade mal ein bisschen eine Packung bekommen, gestern gegen Bayern. Aber ich finde es noch so amüsant, einfach andere Teams einmal gesehen, sich messen gegen europäische Teams. Aber am Ende vom Tag, ja, einfach ist meine Meinung ein bisschen aufpassen mit zu viel Match.
FIFA-Argumentation ist aber, es sind ja eigentlich nur maximal oder mindestens 3 Spiele mehr. Das ist ja vertretbar.
Ja, also es ist interessant, wie beleidigt das FIFA reagiert, wenn man sagt, ja, ich finde jetzt nicht die tollste Idee, wo je auf dieser Welt geboren worden ist. Auf dem Pokal steht 2-mal der Name Gianni Infantino plus seine Unterschrift. Da denke ich so, hä? Warum genau? Ich meine, es wird erzählt, ja, es ist einfach wichtig, den Clubfußball zu feiern, wie wenn der Clubfußball nicht weltweit überall jedes Wochenende gefeiert wird von den Leuten, die dort bei dem Club sind, wo sie halt wohnen und da gehen den Match schauen. Ich glaube, in Südamerika, Mittelamerika, haben sie richtig Bock, weil die halt damit leben müssen, dass die besten Spieler immer abgezogen werden nach Europa. Und ich glaube, die würden gerne zeigen, ja, wir können im Fall auch coolen Fußball spielen. Von denen hat es auch Fans im Stadion, da tönt es auch so ein bisschen nach etwas. Es hätte ich auch, weil ich alt bin und darum irgendwie schon senile Bettflucht habe, habe ich heute noch irgendwie die letzte Viertelstunde von Seattle gegen Botafogo. Botafogo, das hat nach Fußball tönt, weil Seattle eine Fußballstadt ist, wo man tatsächlich den Männerfußball schauen und singen und schreien. Und Seattle ist gerannt. Ich hatte die erste Halbzeit vom Eröffnungsspiel geschaut. Ich bin richtig traurig geworden. Oder du siehst irgendwie ein Abziehbild von Lionel Messi in einem Match, wo irgendwie Geschwindigkeit hat von, ich weiss nicht, keine Ahnung, von Stade Lausanne-Uschi gegen Aarau, hast du das Gefühl. Hast du noch irgendwie sonstige Ex-Barca-Stars, wo du so, du siehst, die sind fünfmal besser als jeden anderen auf dem Platz, aber sie mögen nicht mehr oder sie haben nicht so Lust. Ach, und dann immer erzählen, es geht um den Fußball. Nein, es geht darum, die FIFA verdient mit ihrer WM 3 Milliarden alle 4 Jahre. Die UEFA verdient 4 Milliarden jedes Jahr mit der Champions League. Von diesem Kuchen hat die FIFA auch gerne etwas. Darum sind auch die Europäer so hässig. Den Europäern geht es auch nicht um den Fußball im Herzen, sondern es geht darum, die Premier League will Kohle aus Asien holen und aus dem arabischen Raum für ihre Übertragungen. Die UEFA will es für die Champions League, La Liga in Spanien will es für sich, die Bundesliga will es für sich und jetzt kommt dann noch die FIFA und holt auch noch Geld ab und das ist ein Problem. Und irgendwo sind noch Spieler wie eine Vitinha, die jetzt irgendwie 68 Match macht, weil die wahrscheinlich durch werden spazieren, weil sie auch unfassbar gut sind, auch dort. Und wo immer noch toll shootet und wo, ja, bekommt seine Prämie, aber vielleicht in einem Jahr ist dann die WM in den USA und vielleicht ist er dann gerade dann verletzt, weil irgendwann einmal sind dann 120 Matches in Serie ohne Pause ein bisschen viel.
Ja.
Nein, Achtung, ich habe das nicht. Ich habe gesagt auch, dass aufpassen, dass es nicht eine Übersättigung gibt vom Fußball. Da bin ich komplett bei dir. Irgendwann muss es eine Pause geben, weil die Leute sind an sich. Es gibt eben einen Unterschied. Die Leute sind nicht doof und merken, warum man eigentlich gewisse Sachen macht. Ich bin bei dir einverstanden, dass asiatische oder südamerikanische, dass die das lässig finden, weil eben ihre Spieler eigentlich die besten. River Plate, gerade wieder ein irgendwie zu Real Madrid, der wird einfach weggekauft. Und dann siehst du den einfach zweimal im Jahr, wenn gerade ein Länderspiel ist mit Argentinien und sonst siehst du den nicht mehr. Da kann ich verstehen, dass die das cool mal Bayern München zu sehen, Chelsea oder der BVB. Aber umgekehrt für einen europäischen Fan, ich glaube, da irgendwann müssen wir schon aufpassen, dass der europäische Fan überhaupt noch Match schaut. Also ich kenne viele Leute, die mir auch sagen, bei einer Champions League, du, die ersten 4 Matches schaue ich nicht. Das kenne ich viele.
Mhm.
Also einfach die Übersättigung einfach ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass man jetzt langsam an die Zenit kommt.
Bin ich
auch vom Erträglichen. Oder?
Wobei ich jetzt schon überraschend viel Feedback bekomme auf die ersten Spiele von der Club-WM. Eben Leistungen von Messi und Zeug und Sachen. Und gestern PSG, wo Atletico auseinandergenommen hat und. Also ja, die Leute schauen es ja dann gleich, weil man ist ja jetzt auch schon wieder seit einer Woche auf dem Zug. Außer wenn man national geschaut hat, seit 2 Wochen.
Ja, und es kommt ja auch gratis, oder?
Ja.
Weil man zahlt ja als Fernsehvermarkter zahlt man ja gerne Milliarden, um es nachher den Leuten gratis zu geben, weil das hilft einfach bei der Reichweite von der Plattformen. Die FIFA hat gesagt, sie haben super tolle Werbeblöcke, die hier verkauft werden. Da kam ganz viel Kohle rein. Ich habe bis jetzt auf der Zone nur Werbung für die Zone und für die FIFA gesehen, aber vielleicht ist der Schweizer Markt einfach zu klein für die grossen Firmen, um die Werbung zu schalten. Und in den USA läuft da wahnsinnig viel. Ich finde einfach noch, was wirklich entlarvend ist, und dann höre ich auf, abkotzen über diesen Wettbewerb, wo ich ja auch schaue, weil ich finde es spannend, mal die Brasilianer zu sehen. So. Das heisst, 1 Milliarde kommt rein via Fernsehgeld, das wird direkt als Prämie an Clubs verteilt, an 32 Clubs, das hat keinerlei Einfluss auf irgendwie die Ligen oder so, null. Und es gibt aber eine Solidaritätszahlung von 250 Millionen. Und wenn du nachfragst, ja, an wen gehen denn die 250 Millionen? Und wie wird das verteilt? Dann heisst, ja, okay, also, es ist, wir wollen 250 Millionen verteilen. Dann habe ich gesagt, das heisst, die haben das Geld noch gar nicht drin. Ja, nein, das muss eben noch reinkommen über die WM. Aha, okay. Vielleicht sind es dann auch noch 100 Millionen, okay. Und an wen geht denn das Geld? Ja, das ist jetzt noch nicht definiert. Also, aber, der Titel war 250 Millionen Solidarität. Dort und mit sind alle anderen Clubs der Welt nicht abgehängt, die dort nicht mitschauen. Ach.
Ja.
Ja.
Wir haben einen Fan in dieser Runde.
Mit 14. Es wird weiterhin immer einhalten.
Karl-Heinz Rummenigge, ich glaube, der gesagt hat, es sind ja über 4 Jahre abgewälzt, auch nur 25 Millionen. Ist jetzt für Bayern auch nicht so wahnsinnig viel. Gregor Kobel hat wiederum gesagt, es sei sehr viel Geld, oder? Es ging für Dortmund um etwas, wenn man gut performe.
Kannst du drei gar nicht Xhaka leisten?
Oder ein Ardon Jashari. Neben dem Job Bellingham, den man schon geholt hat. Ja, spannend. Ist da, ich, ab der K.O.-Phase, glaube ich, kann man dann schon auch die Leute ein bisschen begeistern. Dafür, wenn es um etwas geht. Wir werden es sehen.
Ja, aber es ist ja schon, dass, zum noch abschließen, es ist natürlich schon so, dass, wenn ich schaue, dann schaue ich Mannschaften, die ich einfach sonst nie sehe. Und so ist es eigentlich an einer WM genau gleich. Ich freue mich eigentlich immer auf so ein bisschen, ja, die Teams, die du eigentlich nicht siehst. Aber jetzt habe ich schon gesehen, wer sich qualifiziert hat für die WM 26. Das ist auch ein ähnliches Thema, oder? Also,
Freust du dich nicht auf Usbekistan, oder?
Ja, also auch die haben das Recht. Wenn jemand, der sich sportlich qualifiziert, absolut das Recht, an einer WM zu spielen. Aber irgendwann müssen wir dann schon ein bisschen aufpassen, wenn es dann so ist, dass es eigentlich einfacher ist, die zu qualifizieren als nicht qualifizieren, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem.
Ich habe nur noch einen kleinen Tipp, weil ich am Samstag Dienst hatte. Die U21 Euro läuft auch noch. Ich habe
absolut, genau.
Georgien gegen Frankreich geschaut. Ein riesen Match. Die achtfache Geschwindigkeit von allem, was ich bis jetzt an der Club-WM gesehen habe. Grossartig. Kommt auch gratis. Kann man auch schauen.
Genau. Deutsche machen das.
Deutschland hat das erste Spiel gegen sag mal schon, Slowenien, ja, wo der Voldemar der drei Kisten ist, super.
Ein Riesenkicker. Also auch vom Charakter her.
Ja, einfach einer, so eine lässige, ja. So muss sagen, so ein bisschen, weiss nicht ganz, ja, wo rast du bist, aber immer ein bisschen Spruch auf Lager. Super und ein guter Fußballer. Gibst mir nicht, wenn du so siehst, denkst du irgendwie so eine 2-Meter-Schlag da und irgendwie, aber super, wirklich guter Fußballer, muss ich sagen.
Also, schaut, U21, schickt uns Feedback, wenn ihr habt, auf forza@blick.ch. Alex, danke viel mal. Einmal mehr das Zeug.
Danke dir,
Messi oder Expertise. Euch. Ja. Und Florian, du kommst jetzt in Stress, du musst nämlich zum FCZ rennen.
Das muss ich aber sagen, ja.
Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche.